Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Welche Rollen spielt eigentlich die Frau? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer. Herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast zum Magazin Die Deutsche Bühne. In jedem Heft gibt es einen Themenfokus, den wir hier noch einmal vertiefen oder ergänzen wollen. Und es gibt Themen, auf die wir immer wieder schauen müssen. Das haben wir beim letzten Mal schon gesagt. Nicht nur, weil sie Trend sind, sondern weil sie für unsere Gesellschaft einfach unglaublich wichtig sind und weil sich auch so viel tut in diesen Bereichen. Nach einem Schwerpunkt zur Inklusion letztes Mal geht es dieses Mal um Feminismus. Auch wieder ein weites Feld. Wir haben es da ja noch mal etwas enger gefasst. Wir schauen auf Feminismus auf der Bühne. Wunderbarerweise gibt es da auch viel zu entdecken, auch in unserem Schwerpunkt. Und darüber spreche ich jetzt mit Martina Jacobi aus unserer Redaktion. Hallo Martina.
Hallo Thilo.
Beim Feminismus muss ich immer an eine spezielle Szene denken. Das war 2017 beim W20-Gipfel. Ich habe die nicht live erlebt, sondern natürlich bloß im Nachhinein gesehen. Ein Dialogforum für Frauenrechte ist das, war das im Rahmen des G20-Treffens. Und damals saßen Bundeskanzlerin Angela Merkel, Währungsfondschefin Christine Lagarde und Ivanka Trump, schon damals Präsidententochter, jetzt auch wieder, zusammen auf einem Podium, und die Moderation fragte, ob sich die Frauen als Feministinnen sehen, und Christine Lagarde sagte ja und Ivanka Trump sagte ja, als Tochter des mächtigsten Sexisten der Welt, möchte man sagen, und Angela Merkel sagte nein. Sie profitiere nur von den Erfolgen des Feminismus, aber sie selbst sei keine Feministin. Das fand ich eine sehr ehrliche Antwort. Lange Rede, kurze Frage. Martina, siehst du dich denn als Feministin?
Ja, puh, ich glaube an dem Beispiel kann man ja schon mal sehen, was für ein riesiges Feld das ist und dass es sehr auf die Perspektive ankommt. Und ja, ich würde sagen, bei Feminismus geht es ja um die Gleichstellung von allen Menschen. Das beschreiben ja auch bei uns im Schwerpunkt die Marburger Intendantinnen ganz schön, Carola Unser-Leichtweiß und Eva Lange. Es geht also so um die Auflösung von starren Geschlechterrollen und dass es ja mehr als zwei Geschlechter gibt. Und ja, ich würde sagen, ich gehe privat auf Demos, ich lese mich ein, ich beteilige mich am Diskurs in meinem privaten Umfeld, im Arbeitsumfeld. Insofern würde ich sagen, in dem Sinn bin ich schon eine Feministin.
Würde ich auch sagen. Also ich lese eigentlich nur zum Thema. Ich gehe nicht auf Demos, weil ich prinzipiell nicht so wirklich auf Demos gehe. Deswegen machst du das schon mehr als ich. Deswegen würde ich auch sagen, ja, Feministin. Ich würde nämlich nicht sagen, dass ich ein Feminist bin, bloß weil ich mich damit beschäftige, würde ich mich noch nicht als solchen bezeichnen. Ich gebe mir aber Mühe.
Hast du eine Definition von Feminismus?
Ja, es ist eigentlich so ziemlich das, was du schon beschrieben hast. Es geht quasi um eine Chancengleichheit zu schaffen, würde ich meinen. Also, dass man halt, egal was man für ein Geschlecht hat, beziehungsweise dass man einfach als Mensch die gleichen Chancen hat, unabhängig davon, wie man sich geschlechtlich identifiziert. Aber ja, wir merken schon, es ist ein schwieriges Feld. Martina, du bist viel unterwegs, du schaust viel im Theater, du schaust viel durch Spielpläne, glaube ich auch. Wie präsent ist das Thema Feminismus, Frauenrechte, Patriarchat, also die Herrschaft des Mannes sozusagen auf den deutschen Bühnen?
Auch da kommt es sehr auf die Ebene an, von der aus man eine Inszenierung betrachtet. Es gibt ja Überschreibungen zum Beispiel, die sind offensichtlich feministisch. Es gibt aber auch alte Stoffe. Es gibt Stoffe, die Feminismus jetzt gar nicht als solchen unbedingt betiteln müssen, wo aber trotzdem ganz viel Feminismus drinstecken kann. Und es gibt natürlich auch Theater, die sich viel expliziter damit auseinandersetzen als andere. Also ja, es geht darum, wie inszenatorisch an ein Stück rangegangen wird zum Beispiel. Es geht darum, wie explizit, aber auch eben wie implizit mit Rollenzuschreibungen und Rollen überhaupt irgendwie umgegangen wird. Und da ist ja auch in unserem Schwerpunkt ein ganz gutes Beispiel, die Anna Weber, die Regisseurin, die wir porträtieren. Und da schreibt unser Autor, der das Porträt geschrieben hat, eben darüber, dass sie nicht nur aus einer feministischen Perspektive inszeniert, sondern vor allem mit den Werten von einer aufgeklärten Zivilgesellschaft. Und ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Er nennt es so eine Art sanfte Operettenrevolution. Aber ja, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, also insgesamt ist es schon in jeder Spielzeit immer wieder ein großes Thema. Das sehen wir ja, es kommt immer wieder zurück. Und das zeigt ja auch die Kritikenübersicht, die wir bei uns im Schwerpunkt haben, ganz gut.
Ich finde es zeigt sich ja auch ein Stück weit, behaupte ich jetzt mal, ohne das jetzt überprüft zu haben, auch in so einer Besetzungspolitik. Also ich glaube, dass man Cross-Gender besetzt, sag ich jetzt mal, also Männerrollen mit Frauen besetzt, das hat ja ewige Tradition eigentlich, wenn man jetzt an die Hosenrollen in der Oper denkt, aber natürlich auch seit einiger Zeit so ein bisschen länger. Und inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, dass es manchmal auch so ein, hey, wir gucken einfach mal, wer also von der Persönlichkeit, von der Spielpersönlichkeit am besten zur Rolle passt. Dann ist es eigentlich fast egal, welches Geschlecht dann die spielende Person hat. Ich finde auch, das spricht sehr für so ein, also muss ja nicht zwingend feministisch, aktivistisch sein, kann ja auch einfach sein, dass sich das einfach so durchgesetzt hat, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Und das sprichst du ja gerade mit Anna Weber schon an, dass auch wesentlich öfter inzwischen Frauen, die in diesen Leitungsteams sind, also dass sie inszenieren, dass die Bühnenbilder machen, dass sie, glaube ich, auch immer häufiger Häuser leiten, auch wenn es immer noch mehr sein könnte. Also da tut sich ja dann schon auch eine Menge, oder? Wie siehst du das?
Genau, also wenn das quasi so selbstverständlich auf und hinter der Bühne schon eben durch die Teambesetzung passiert, dann ist es ja auch viel selbstverständlicher schon in der Inszenierung drin, ohne dass man eben draufschreibt, das ist jetzt Feminismus und genau, dass man das halt so herausstellen muss und dieses Label dem aufklebt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auch automatisch irgendwie mitgedacht wird, weil wenn man nicht als alter weißer Mann, sag ich jetzt mal so doof, so einen alten Stoff behandelt, sondern als, sei es mal als alte weiße Frau oder als alte nicht weiße Frau oder etc., dann nimmt man ja, glaube ich, auch viele Rollen auch schon ganz anders wahr. Genau, du hast jetzt die beiden Marburger Intendantinnen, Eva Lange und Carola Unser-Leichtweiß, schon erwähnt, die für uns auch einen Text geschrieben haben. Und genau, da hatte ich so am meisten den Eindruck, aber das zieht sich auch so ein bisschen durch. Wir haben auch so einen kurzen Blick ins Tanztheater, da kommt das auch so ein bisschen zum Tragen, dass ich das Gefühl habe, dieser Schwerpunkt ist so ein bisschen aktivistischer, ein bisschen agitatorischer als sonst, wo wir doch oft eher so ein bisschen analytisch rangehen. Vielleicht bloß meine Wahrnehmung, aber wie hast du das beim Lesen erlebt? Warum ist das vielleicht auch so gekommen? Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen in der Sache selber, ehrlich gesagt. Weil, also Feminismus wird ja sehr schnell mit kämpferisch bezeichnet zum Beispiel, was natürlich eine treffende Assoziation ist. Aber es ist auch die schnellste, die so einem in den Kopf kommt. Und dann wird es schnell oberflächlich und eindimensional, was der Sache einfach nicht gerecht wird, finde ich. Man kann ja eigentlich mal andersrum fragen, nämlich wie sollte ein Schwerpunkt zu Feminismus denn sonst sein? Weil, also was wäre ein passendes Adjektiv für eine Bewegung, die von der Bezeichnung her einfach auf Bewegungen beruht, die sich halt für Gleichstellung einsetzen? Also es geht ja genau darum, dass es kämpferisch ist, weil es ja eben um Gleichstellung geht, um Gleichberechtigung, sich für Lehrstellen einzusetzen, in denen eben Frauen und andere Gruppen marginalisiert werden. Aber ja, die beiden Intendantinnen, du hast ja gerade schon erwähnt, also Carola Unser-Leichtweiß und Eva Lange, weisen in ihrem Beitrag bei uns im Schwerpunkt ja auch auf strukturelle Ungleichheiten hin, in der Gesellschaft, aber auch im Theater. Und sie betonen aber auch, dass sie sich diese Frage, wie feministisch ist unser Programm, gar nicht so explizit selber gestellt haben. Also dass sie gar nicht jetzt irgendwie überlegen, ja, wir müssen jetzt Feminismus mit ins Programm nehmen, sondern dass diese Themen von Gleichberechtigung sie halt einfach ganz selbstverständlich begleiten, einfach weil sie einerseits Frauen sind, weil sie Intendantinnen sind. Also diese Selbstverständlichkeit ist vielleicht eher so eine Frage der Perspektive, würde ich sagen. Und die beiden weisen ja auch gerade darauf hin, dass das Unterhaltungspotenzial von feministischen Stoffen ganz oft übersehen wird. Oder der Tiefgang, den feministische Stoffe auch haben. Ich würde sagen, einen feministischen Stoff zu machen, heißt ja eben nicht, dass man eine weiblich gelesene Person auf die Bühne stellt und deine Fahne in die Hand gibt. Also es gibt viel, viel mehr Dimensionen, die einfach oft übersehen werden.
Ja, ja, das war eigentlich auch nicht so, dass ich das Gefühl habe, jetzt wollen die hier alle Agitprop auf der Bühne machen, feministischen Agitprop, sondern schon eher so dieses, und ich glaube, deswegen hatte ich vielleicht so ein bisschen das Gefühl, erstens, weil dieser Text von den beiden am Anfang steht, der hat schon so ein bisschen Stimmung gesetzt, aber ich fand halt auch in diesem Text übers Tanztheater, Der endet, ich habe das Heft jetzt leider noch nicht vor mir liegen, weil es noch nicht gedruckt ist. Ich habe es bloß digital gelesen. Aber es war am Ende so ein Satz ungefähr so, da kann sich eine ganze Menge ändern. Und wann, wenn nicht jetzt? Weil ich das Gefühl habe, da ist schon auch so ein gewisser Leidensdruck. Klingt jetzt immer so doof, aber man denkt sich so, also so langsam muss es doch mal angekommen sein, dass es nicht immer Programm ist, sondern halt Selbstverständlichkeit, wie du schon gesagt hast. So. Weil, ich sag mal, darum geht es ja, glaube ich, bei jeder Bewegung, dass man dann irgendwann sagt, okay, wir müssen jetzt hier nicht mehr ständig auf die Barrikaden gehen, das ist jetzt einfach selbstverständlich geworden. Im Kern runtergebrochen geht es im Schwerpunkt und damit auf den Bühnen darum, den Kanon in Frage zu stellen, würde ich sagen. Also zu sagen, okay, wir können auch mal andere Stoffe und Stücke erzählen oder wir können mal diesen Stoff so ein bisschen abklopfen, ob der immer noch so zeitgemäß ist unter aktuellen Fragestellungen wie eben dem Feminismus. Wir stellen Komponistinnen vor, die immer öfter auch auf den Spielplan stehen. Frauen tanzen als Persönlichkeiten und nicht mehr nur als Objekte, wie es so im klassischen Ballett oft die Rolle war. Frauenbilder werden hinterfragt oder vertauscht und genau, da geht es irgendwie, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, auch so um die Wiedergutmachung von vergangenen Jahrhunderten, wo das so ein bisschen falsch gelaufen ist. Das ist so mein Eindruck. Siehst du das auch so oder gehe ich zu weit?
Ich weiß nicht, ob ich es Wiedergutmachung nennen würde, weil es ja voraussetzen würde, dass es eine Gleichberechtigung mal gab. Genau, also ich glaube, so würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen. Und ich will auch nicht immer nur davon sprechen, dass es darum geht, einen bestimmten weiblichen Anteil, einem männlichen gegenüberzustellen. Also natürlich ist diese Prozentzahl wichtig und sie spielt auch nur eine Rolle, aber es geht eben nicht nur darum. Wir weisen in unserem Schwerpunkt ja so auf den Stand des Feminismus auf der Bühne hin. Oder darum soll es im Grunde eigentlich gehen. Zum Beispiel ist dieser KomponistInnenüberblick, die wir vorstellen in dem Heft, ein Beleg für ein wachsendes Bewusstsein auf Leerstellen in der Musikgeschichte. Das ist so ein Ding zum Beispiel bei der Komponistin Ethel Smyth. Die wird teilweise als Neuentdeckung gehandelt. Und das stimmt so einfach nicht. Also die war zu Lebzeiten auf jeden Fall international bekannt und auch schon etabliert und hatte Aufführungen in New York und europaweit. Erst nach ihrem Tod ist sie dann wieder in Vergessenheit geraten. Und ich finde, es geht halt darum, dass wir auf die Geschichtsschreibung achten und wie wir Narrative weitervermitteln. Also wenn ich zum Beispiel betone, dass eine Komponistin gut und etabliert ist, obwohl sie eine Frau ist, dann kann das ja im Subtext irgendwie sagen, dass sie eigentlich doch nicht so viel kann, eben weil sie eine Frau ist. Oder dass es eben ein patriarchales System ist, das ihre Karriere behindert hat. Und ich finde, im Grunde sollte es ja eigentlich darum gehen, dass die vorgestellte Person im Vordergrund steht und ihre Kunst. Und dass es nicht hinter so Labels eben wie, ja, eine junge Künstlerin ist bekannt, obwohl sie jung ist und so weiter. Es sollte nicht darum gehen, sondern die Person sollte im Vordergrund stehen.
Es ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, ob Wiedergutmachung jetzt wirklich so das beste Wort ist, aber es geht ja schon auch darum zu sagen, okay, diese Figur oder auch diese Autorin oder Autorin hat mehr Facetten, als sie zugestanden bekommen hat bisher, weil sie halt immer nur durch so einen männlichen, patriarchalen Blick gesehen wurde und das dann irgendwie wieder so wettzumachen, diese Seiten jetzt endlich mal vorzuholen. So, das ist so ein bisschen mein Eindruck, was da so passiert. Was es auch so wertvoll macht, weil neue Perspektiven und Facetten zu entdecken, ist ja immer schön und spannend.
Dass wir einen neuen Blick auf die Geschichtsschreibung bekommen, sozusagen vielleicht.
Ja, wir sprechen gleich nochmal, Martina. Vorher will ich auf unser Cover schauen. Dort sieht man nämlich die Regisseurin Anna Weber, die Martina gerade schon mal erwähnt hat. Nach ersten Erfahrungen studierte sie Musiktheater und Schauspielregie in Berlin, also sowohl an der Hans Eisler als auch an der Ernst Busch. Und auch als Regisseurin will sie sich nicht so richtig festlegen. Sie arbeitet an großen Bühnen, hat aber auch so ein Kollektiv mitgegründet, das eher so freie Szene typisch arbeitet, Tutti d'Amore. Und wenn sie Opern inszeniert, geht sie dabei wie ein Regietheatermensch aus dem Schauspiel ran. Neue Fassungen, vermeintliche Gewissheiten aufbrechen. Ihr Debüt in Weimar begann auf dem Opernvorplatz und Playing Animal Farm, das ich in Weimar gesehen hatte, war auch so eine Mischung aus Musiktheater und Gameshow. Und jetzt will ich mit ihr darüber sprechen, wie sie das macht. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr.
Du arbeitest viel mit Operetten. Kannst du dich noch an die erste Begegnung mit dieser doch speziellen Form erinnern, die du hattest?
Es war nämlich auf einem Techno-Festival. Das war meine erste Erfahrung, wo ich selber Operette gemacht habe. Davor habe ich es natürlich schon auch öfters gesehen. Und beim selber Machen auf diesem freien Festivalformat habe ich einfach gemerkt, wow, krass. Dieses Genre hat eine unfassbare Kraft, die es beim Publikum auslösen kann, weil es eben ein Genre ist, was unfassbar viele Theaterformen miteinander vereint. Also natürlich eingängige Musik, Sprache, die man versteht. Das ist jetzt nicht unbedingt immer der Fall in Oper und Musiktheater. Es ist, sage ich mal, eine Handlung oft gegeben, die man irgendwie erstmal nachvollziehen kann, die nah an der Realität, nah an Menschen dran ist. Es geht natürlich oft um Liebe, aber es geht vor allen Dingen, was mich an der Operette oder an dem Genre besonders interessiert, eben auch um eine Art subversive Inhalte oft. Also es ist sozusagen eine Theaterform, eine Opernform, die wirklich aus dem Volk herauskommt, sage ich mal, für die Menschen gemacht und gegen die Vorherrschaft quasi. Aber ich muss noch dazu sagen, ich habe natürlich selbst auch am Anfang meines Studiums noch nicht so viel mit Operette am Hut gehabt. Mich haben schon immer natürlich Dinge interessiert, die Operette auch beinhalten, nämlich irgendwie erstmal fantastisches Theater, partizipatives Theater, Spektakelhaftigkeit hat mich immer interessiert, schon als ich als ganz kleines Kind mit meiner Oma einmal in so einer Hänsel und Gretel Kinder-Oper war. Da war ich halt total angetan, weil diese Hexe halt durch das Foyer gelaufen ist und Süßigkeiten geworfen hat. Und dann dachte ich halt so, ich habe sonst nichts mitgenommen von der Oper, aber ich fand das halt einfach mega geil. Und das ist mir total hängen geblieben. Was mir bei dem Genre sehr gut gefällt, ist, dass es steht ganz oft drin tatsächlich, vorne in den Klavierauszügen. Zumindest so bei so dem Ursprungsvater der Operette Offenbach ist das oft so, oder auch bei neueren 20er, 30er Jahre Berliner Operette-Stücken steht immer in der Gegenwart drin. Und das finde ich so eine coole Beschreibung, weil in der Gegenwart bedeutet halt in den 20er Jahren und in den 2000ern, in den 2000ern und in den 2025ern, in den 2025ern. Und das bedeutet nicht, dass man natürlich ein Abbild von der Realität heutzutage schaffen muss, aber für mich bedeutet das, es geht immer um gegenwärtige Themen und gegenwärtige Sichtweisen.
Genau, du hast schon angedeutet, du versuchst mit so einem feministischen, mit so einem frischen, mit so einem zeitgenössischen Blick auf diese Werke zu schauen. Und ich finde, das sieht man auch sofort, wenn man auf deine Website schaut. Da steht nämlich, dass du dich als Regisseurin für zukünftig Sternchen S Musiktheater begreifst, bezeichnest, und auch dein Kollektiv oder ihr als Kollektiv arbeitet an Oper Sternchen Etten. Genau, willst du vielleicht ein bisschen zu diesen Wortspielereien sagen, weil ich finde, dieses Sternchen, das hat schon so ein Potenzial für manche Menschen zum Aufregen.
Ich glaube, da drin liegt erstmal der Wunsch, Theater und Oper und Musiktheater für viele Menschen erreichbar zu machen und viele Menschen dort sichtbar zu machen und ganz unterschiedliche Menschen. Und ich meine das sowohl unterschiedlich von der sozialen Herkunft. Ich finde einfach, wir haben nichts davon. Im Schauspiel ist das ja auch schon wirklich ganz anders, aber in der Oper halt oft noch nicht. Wir haben nichts davon, wenn wir immer nur in unserem Elite-Klüngel herumdünkeln. Und ich suche wirklich nach Formen, die es aufbrechen können und die neue Publika erreichen. Natürlich jüngere Publikum, aber auch Publika aus anderen sozialen Hintergründen, aus vielleicht auch anderen Bildungsschichten, die einfach damit nicht irgendwie so in ihrem Elternhaushalt oder in der Schule aufgewachsen sind. Vielleicht auch dann gar keine Lust dann darauf haben, das ist ja dann okay, aber ich finde, man kann es erstmal versuchen, und zwar auf eine Art und Weise, die Menschen vielleicht auch erreicht. Und ich glaube, der Spagat, der natürlich besonders schwierig ist, aber nicht unmöglich, denke ich, wäre dann ein Genre zu kreieren, wo sich auch sowohl KennerInnenpublikum als auch neues Publikum irgendwie zusammen verbinden und gemeinsam durch die Kraft von Musiktheater einen ganz besonderen Abend erleben. Und ich glaube, man kann Theater auf vielen verschiedenen Ebenen erzählen und auf vielen verschiedenen Sichtweisen. Das ist mir auch wichtig, da reinzubringen, dass es sowohl für Opernpublikum irgendwie noch ein Abend ist, wo sie sagen, okay, das ist jetzt zwar nicht ganz klassisch, aber cool, irgendwie konnte ich da trotzdem noch was Neues mitnehmen und ich habe noch Mozarts Musik gehört, wie wunderbar. Und ein ganz anderes Publikum irgendwie sagt, aha, okay, krass, hätte ich jetzt aber überhaupt nicht gedacht, dass das schon 200 Jahre alt ist oder noch viel älter. Das ist so ein bisschen unter dieser Idee Sternchen zusammengefasst. Und bei unserem Kollektiv ist auch die Idee einfach, weil wir uns als ein queer-feministisches Kollektiv begreifen. Also da einfach auch für mehr Sichtbarkeit plädieren. Auch uns, das, was wir tun, das ist ja noch immer wahnsinnig konservativ angesehen eigentlich. Und auch zu zeigen, ja gut, aber es machen halt auch Menschen wie wir, die auch ein ganz normales Leben irgendwie führen. Das kann mega konservativ ausgelegt sein, muss es aber nicht unbedingt. Und es hat ja alles seine Berechtigung. Es ist ja cool, dass es eine Staatsoper gibt, wo man einfach klassische Stücke relativ konventionell einfach sehen kann. Aber es hat auch alles daneben seine Berechtigung und oder sollte es haben. Und trotz all meiner Motivation auch Dinge voranzutreiben oder zu erneuern auch irgendwo, ist es mir trotzdem sehr wichtig, Menschen zusammenzubringen, weil für mich ist Theater auch einfach der Inbegriff von Demokratie.
Ja, stimme ich vollkommen zu. Ist so ein großes anderes Thema, deswegen musste ich kurz ein bisschen schlucken, dass ich da jetzt nicht drauf rumreite. Genau, du hast schon angedeutet, du nimmst das Stück und machst in Anführungszeichen damit, was du willst. Also du schreibst da schon um, überlegst dir so ein bisschen, drehst die Handlung ein bisschen um, schreibst auch neue Dialoge, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie gehst denn du da ran, wenn du sagst, ich nehme dieses Stück und ich will das jetzt inszenieren? Wo setzt du an, wie schreibst du um, wie viel lässt du vom Original? Also wie wichtig ist dir auch, dass man sagt, okay, man erkennt immer noch das Stück?
Also ich versuche eigentlich immer vom Stück her zu gehen erstmal und vom Inhalt und was vielleicht vermittelt werden sollte und was man von dort halt heutzutage noch irgendwie versteht, was man vielleicht aber auch nicht mehr versteht beziehungsweise auch nicht mehr verstehen will. Also ich will halt zum Beispiel keine sexistischen Witze irgendwie sehen. Ich glaube, Humor kann man auch anders erzeugen als über die Denunzierung von marginalisierten Gruppen. Da behalte ich mir einfach vor, Dinge zu verändern. Es ist aber auch unterschiedlich. Also ich glaube, je nach Konzept und Setzung, und die steht bei mir erst an erster Position, also es ist einfach eine Grundsetzung, die erstmal, oder eine Grundidee, die erstmal entwickelt wird. Und dann gucke ich, okay, was muss beim Stück eventuell verändert werden oder angepasst werden, damit sich diese Setzung auch erzählbar irgendwie umsetzen lässt. Und natürlich ist mir schon klar, dass dann da nicht eine klassische Art von, also das Stück wird gespielt und es wird einfach quasi inszeniert oder so. Aber ich bin einfach kein Fan davon, oder das ist ja so ein bisschen so diese Generation von Regietheater vor uns, wo sozusagen immer so Behauptungen aufgemacht werden. Ich singe vom Gral und sehe aber, weiß ich nicht, einen abstürzenden Computer oder so. Keine Ahnung. Also so, sozusagen so Umdeutungen. Und ich finde, das setzt halt immer voraus, dass man das Stück super gut eigentlich kennt, dass man irgendwie total krass eingearbeitet ist, dass das Publikum dann wiederum die Übersetzung tun kann. Und das funktioniert ja auch bei Repertoirestücken schon öfters mal ganz gut. Ich arbeite ja auch viel so mit unbekannten Stücken und Ausgrabungen und so. Und da kann man halt nicht voraussetzen, dass irgendwie alle Leute die Prinzessin von Trapezunt kennen. Warum sollte man dann davon ausgehen, dass sie sich erstmal ewig lang das Programmheft durchlesen, um dann irgendwie eine Hyper-Hyper-Ebene, die ich als Regisseurin da draufsetze, verstehen? Ja, dann nehme ich das doch lieber und setze das dann gleich mit dem Konzept neu zusammen quasi.
Hast du dann dabei auch so ein, weil das Thema ja Feminismus ist, hast du da auch so einen Ansatz zu sagen, okay, ich möchte jetzt irgendwie die Frauenfiguren stärken oder ein anderes Licht rücken oder zurechtrücken vielleicht auch?
Also für mich ist es ganz wichtig, erstmal Frauenfiguren im Musiktheater oder vor allem in der Operette eine eigene Stimme zu geben und sie sichtbar zu machen. Und zwar eine Art von Dramaturgie zu geben für diese Figuren, die darüber hinausgeht, in wen sie jetzt gerade verliebt sind und mit welcher anderen Frau sie in Konkurrenz stehen. Denn so sind ja Geschichten, westliche Geschichten bis heute oft aufgebaut. Und die meisten bestehen nicht den Bechdel-Test. Das ist sehr schade und deswegen finde ich das erstmal ganz wichtig, überhaupt eine vielschichtige Figur zu erzählen. Das zweite Problem in der Oper ist oft, dass wenn es eine Frauenfigur gibt, die irgendwie vielleicht eine vielschichtige, sogar Hauptfigur ist, dann ist es oft eine, die natürlich irgendwie krank ist, einen ganz großen Schaden hat oder verrückt ist oder bald sterben wird. Und von der schieren Menge her ist es einfach so, dass es ja meistens dann nur eine oder sehr wenige Frauen im Vergleich zu sehr vielen Männern gibt. Also da besteht für mich ein ganz großes Missverhältnis und deswegen switche ich auch gerne öfters mal Rollen um, dass eine männliche Rolle dann zu einer weiblich gelesenen Person wird, damit wir einfach generell mehr weiblich gelesene Figuren auf der Bühne sehen. Denn nur dann kann man auch eine große Varianz bei Frauen erzählen, finde ich. Also natürlich möchte ich überhaupt nicht weitere Stereotype erzählen und sagen, Frauen, das sind immer nur stark oder Frauen sind immer nur cool oder Frauen sind so. Deswegen ist es einfach cool, wenn man erstmal viele weiblich gelesene Figuren auf der Bühne hat, damit man eben auch erzählen kann, okay, die verfolgt jetzt diesen Plan oder die ist eher so oder und so weiter. Und das Dritte ist so ein bisschen, da Frauenfiguren in der Historie ja einfach fast immer von Männern geschrieben wurden, also die Texte und ihre Musik und die Dramaturgie, entsprechen sie oft einer Dramaturgie, wo ich als Frau aus dem 21. Jahrhundert einfach mich gar nicht mehr identifizieren kann oder wo ich das einfach total, also ich verstehe schon, die sollen dann so und so sein oder das und das sagen, damit dann die Dramaturgie des Stückes funktioniert, aber ich denke mir halt so, das finde ich total unplausibel im 21. Jahrhundert. Ich will sowas auch einfach nicht mehr sehen. Ich fühle mich da überhaupt nicht vertreten als junge Frau und ich glaube, da ist so ein bisschen mein Ansatz, warum ich sage, ich muss oder ich will da jetzt einfach neue Texte denen geben. Also eine Sprache auch geben, die sie irgendwie, wo sie sich mal ein bisschen mehr ausdrücken können, wo sie auch mal etwas anderes sagen dürfen, als sozusagen dieser klassische Kanon es vorgibt, wo sie so ein bisschen aus dem Schema F ausbrechen können. Und ja, deswegen denke ich mir, macht es da unter diesem Gesichtspunkt total Sinn, neue Texte, neue Fassungen zu schreiben und die Figur einfach vielschichtiger werden zu lassen.
Ich finde immer, Feminismus und Überschreibungen sind für so konservative Kritiker, ich sage jetzt mal einfach Kritiker, die sorgen ja immer sofort für Schnappatmung, weil, ach, muss das jetzt alles sein und überfordert man damit nicht die Leute? Und deswegen finde ich es auch so interessant, weil du ja so viel mit Operette arbeitest, also mit komischem Musiktheater, mit lustigem Musiktheater. Wie wichtig ist dir denn so diese Verknüpfung, diese ja doch nicht leichten Themen mit Humor auf die Bühne zu bringen, dass die Leute halt sagen, ja, okay, ich, ich kriege ja was vorgesetzt, aber ich kann auch darüber lachen. Das ist halt nicht ganz so ins Gesicht, sag ich jetzt mal.
Da ist natürlich auch wieder die, erstmal die Umkehr, das Absurde sozusagen, das löst ja schon eben, das kann Schnappatmungen auslösen, aber es löst halt auch irgendwie einfach eine, also es ist ja eine Art von Humor, weil man ja merkt, aha, ja okay, das ist jetzt wirklich umgedrehte Welt irgendwie. Man fühlt sich ja auch selbst so ein bisschen ertappt. Im besten Falle bemerkt man das Augenzwinkern dabei natürlich und denkt sich so, ach krass, wir sind schon irgendwie eine skurrile Gesellschaft. Ich bin immer sehr erstaunt, wenn sich Leute so persönlich angegriffen fühlen, weil man zeigt ja also im Theater ganz oft eher gesellschaftliche Verhältnisse, die einfach auch entstanden sind und auch durch Macht, auch durch politische Dinge in die Gesellschaft mit eingeflossen sind und sich über Jahrhunderte verfestigt haben. Aber man greift ja nicht einen bestimmten Menschen damit an und auch nicht nur eine bestimmte Gruppe von Menschen. Also ich verstehe dann immer nicht, warum, wenn man das eine hervorhebt oder raushebt oder dort mehr Aufmerksamkeit hinlenkt, warum sich dann die andere Gruppe angegriffen fühlt deswegen. Ich zeige ja auf der anderen Seite auch nicht nur ein total schlimmes Männerbild oder so. Und ich glaube, Humor ist das Mittel bis heute, aber schon einfach seit Jahrtausenden, was Menschen im besten Falle zusammenbringt und verbindet. Ich glaube, das gemeinsame Lachen als Gesellschaft, das fehlt uns sehr irgendwie heutzutage. Und das ist aber ganz, ganz wichtig, um irgendwo einen gesellschaftlichen Konsens zu schaffen. Und ich finde es irgendwie schade und schwierig, weil so wie ich das zumindest in meinem Leben immer so mitbekommen habe, funktioniert halt Humor immer dann gut, auch so in der Comedy oder im Theater auch lange oder Musiktheater, dass sich eben über diese marginalisierten Gruppen lustig gemacht wird oder Mann macht sich über Frau lustig oder eben so krasse Klischees so. Ich denke mir so, das ist doch eigentlich irgendwie ein Missverständnis, weil eigentlich ist doch das Schöne wirklich daran, kollektiv zu lachen und eher zu merken, wir sitzen alle im gleichen Boot. Und ich glaube, da kann Humor wirklich, oder in diese Richtung wünsche ich mir Humor oder Spaß. Ich wünsche mir eigentlich eine Richtung, wo man wirklich, also eigentlich zurück zum Ursprung geht, zur Commedia dell'arte, zu Offenbach und sagt, ja, über wen können wir uns denn alle gemeinsam lustig machen? Wahrscheinlich dann über die ganz da oben oder so, ja? Das ist doch eigentlich etwas, wo Konsens herrschen könnte. Oder man macht sich zusammen kollektiv über unsere Gesellschaft lustig. Und sieht da drin auch die Fehler vielleicht bei einem selber. So eine Aha-Erlebnisse auf eine schöne, absurde, lustige, fantastische Art und Weise zu erleben und gemeinsam zu erleben, das ist doch irgendwie ein Potenzial, was Theater haben kann.
Ja, an dieser Stelle kurzer Verweis auf unsere Folge zum Unterhaltungstheater. Da kann man auch gerne nochmal reinhören. Da reden wir auch so ein bisschen über diese Themen. Da kam auch ein Stück von Anna Weber kurz auf jeden Fall zur Sprache. Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Nach dem Gespräch mit Anna Weber hat sie mir übrigens noch erzählt, dass sie im Sinne einer feministischen Arbeitsweise für sie auch wichtig ist, weibliche Künstlerin mit ins Team zu holen, weil sie an den Hochschulen zwar viele talentierte Bühnenbildnerinnen zum Beispiel trifft, aber die Bühnen in den großen Produktionen dann doch immer von Männern stammen. Wir haben dann aber auch festgestellt, es wird immer besser mit Frauen und nicht-männlichen KollegInnen an den deutschen Theatern. Auch in der anderen großen Sparte im deutschen Theaterbetrieb ist das so, dem Schauspiel. Dort überrascht und überzeugt beispielsweise die Dramatikerin Sivan Benyishai regelmäßig mit ihren Überschreibungen, Bearbeitungen und Texten. Und für uns hat die Theaterwissenschaftlerin und Kritikerin Anne Fritsch mit der Theatermacherin gesprochen. Und ich rede jetzt mit Anne. Hallo Anne.
Hi, hallo.
Sivan Benyishai gehört aktuell sicherlich zur Spitze des deutschsprachigen Theaters, würde ich sagen. Ihre Stücke sorgen immer für Aufmerksamkeit und werden breit rezipiert. Ihre Überschreibung von Ibsens Nora beispielsweise ist mit dem Mülheimer Dramatikerpreis ausgezeichnet worden. Wie erlebst du denn die Arbeiten der Autorin so in den letzten Jahren?
Ja, ich habe mich natürlich jetzt vor dem Gespräch auch nochmal so extra eingelesen. Ich hatte schon einige Sachen von ihr gesehen vorher. Und ich finde einfach sehr spannend die Perspektiven, die sie einnimmt. Also sie nimmt ja häufig bekannte Stoffe und dreht die aber so komplett um und erzählt sie aus der Perspektive von Figuren, die eher am Rande stehen und nicht so beachtet werden. Also zum Beispiel bei Nora geht sie ja in ihrer Überschreibung weniger von der eigentlichen Haupthandlung aus, dass Nora eben ihren Mann verlässt und ja, bis heute eigentlich dadurch irgendwie sowas wie so eine frühe Ikone des Feminismus ist oder so gesehen wird. Aber Sivan hat sich erstmal das Personenverzeichnis angeschaut und dabei bemerkt, dass all diese Figuren in dem Drama eigentlich von einer Person abhängen und das ist Noras Mann, Thorwald Helmer. Und teilweise steht bei den Figuren dann eben dahinter immer Helmers Frau, Helmers Kinder, Helmers Hausmädchen und so weiter. Die haben teilweise gar keine Namen, sondern sind nur beschrieben über eigentlich diese Hierarchie und Abhängigkeit. Und das fand sie interessant und hat sich dann auch auf diese Figuren so konzentriert. Oder in einem anderen Stück, das Dilemma meines Vaters, in Klammern Iphigenie, beschäftigt sie sich eben mit dem Iphigenie-Mythos und damit, dass Iphigenie von ihrem Vater ja geopfert wird für den Krieg, weil im Raum steht, dass nur der Wind für die Schiffe kommt, wenn Iphigenie geopfert wird. Und der Vater hat die Entscheidung, den Krieg verlieren bzw. gar nicht beginnen oder mein Kind verlieren und entscheidet sich eben für den Krieg und gegen das Kind. Und indem sie das zum Beispiel so deutlich formuliert, dass es ja diese Entscheidung ist, steht auf einmal auch im Raum, was wäre, wenn er sich anders entschieden hätte, wenn er gesagt hätte, nein, ich mache das nicht. Und wenn man das dann weiterdenkt, ja, dann hätte es keinen Trojanischen Krieg gegeben. Eigentlich so die bessere Option, aber die wird eben nie auch nur angesprochen normalerweise. Und das ist das, was mich so beeindruckt, diese neuen Perspektiven oder Möglichkeiten, die sich dann so öffnen. Also wie Dinge auch anders hätten laufen können.
Ja, ich habe auch tatsächlich vor unserem Gespräch noch mal ein bisschen, ich habe ein paar Theaterstücke hier rumliegen, reingelesen, in zum Beispiel in Liebe eine argumentative Übung. Und da geht es um die Freundin von Popeye. Und ich finde das auch irgendwie total witzig, weil da auch so viel Fabulierlust drin steckt. Natürlich irgendwie alles krasse Themen, weil es um so eine scheinbar heile Beziehung geht, die dann aber irgendwie doch total dysfunktional erscheint. Aber trotzdem finde ich das bemerkenswert, wie viel sie da rein projiziert in diese ja doch irgendwie ziemlich schrägen Figuren, die man da so aus dem Cartoon kennt.
Sie hat auch so einen ganz guten Humor. Also allein, dass du jetzt auch sagst, so die Frau von Popeye, also sie ist halt immer nur die Frau von Popeye und dass sie halt dann guckt, ja, was ist eigentlich mit der und was sind so der ihre Themen oder was, das finde ich auch einfach auf eine Art auch ganz witzig, dann auch eben so eine Figur zu nehmen, die man jetzt erstmal da überhaupt nicht erwarten würde.
Ja, absolut. Ich habe auch Nora gelesen, bin großer Fan von so typografischen Spielereien, wenn ich so Bücher lese und das passiert da ja in dem Stück auch total viel. Fand ich auch irgendwie sehr charmant, weil sie dann auch zum Beispiel, da sind dann ganz viele Fußnoten auf der Seite und diese Figuren, die du gerade schon erwähnt hast, die sprechen dann quasi in diesen Fußnoten, weil sie das ja meistens nur sind, in Anführungszeichen. Das fand ich auch irgendwie so clever beim Schreiben gelöst. Bevor wir jetzt genauer auf ihre Arbeitsweise schauen, wie war denn das Gespräch mit ihr? Wie hast du denn, wie war die Stimmung? Wie hast du sie so als erlebt als Mensch, nachdem man sie die ganze Zeit immer nur so als Name auf dem Plakat kannte wahrscheinlich?
Ich habe sie vorher zwar schon mal bei irgendwelchen Podiumsdiskussionen oder so gesehen, aber ich habe noch nie vorher mit ihr gesprochen gehabt. Und wir haben auch vorher nur den Termin so über E-Mail ausgemacht. Wir haben uns in einem Café in Berlin in Kreuzberg getroffen und es war irgendwie von dem Moment an, wo sie reinkam, war so eine unglaublich herzliche und positive Stimmung, also viel mehr, als ich das auch erwartet hatte. Sie ist einfach eine total offene Person und total herzlich, hat mich und den Fotografen sofort umarmt und das ganze Gespräch war dann auch so super entspannt und gleichzeitig aber total konzentriert. Wir haben dann auch immer so eine komische Mischung aus Deutsch und Englisch gesprochen, weil sie zwar Deutsch sehr gut versteht, aber dann wieder immer lieber Englisch spricht, wenn es so in die Details geht. Und es war einfach alles so sehr locker und easy auf eine Art. Und obwohl die Themen, die wir besprochen haben, ja teilweise ganz schön heftig waren, war immer so ein ganz positives Gefühl. Und mir hat das Gespräch auch wirklich Hoffnung gemacht und mich irgendwie gestärkt und auch irgendwie mutiger gemacht, weil ich mir so gedacht habe, ja, solange es solche Menschen gibt wie sie, die so klug und stark und mutig sind, ist vielleicht doch noch nicht alle Hoffnung verloren.
Als ich das Interview gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, vieles ist für Sivan Benyishai gar nicht so eine große Entscheidung, sondern in ihren Augen wie so eine Notwendigkeit. Also gar nicht so sehr, ach, ich könnte jetzt mal ein Stück über Iphigenie schreiben, sondern es fällt ihr auf und dann muss es irgendwie so raus. Und da spielt vielleicht auch, ich hoffe, ich interpretiere nicht zu viel rein, auch mit rein, dass sie eine Frau mit migrantischem Hintergrund ist. Sie stammt aus Israel, ist in Tel Aviv geboren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und will vielleicht auch diese Perspektive sichtbar machen. Habe ich da vielleicht zu viel reingelesen oder hast du das auch so erlebt?
Nee, ich glaube, das ist auch so. Also bei Nora zum Beispiel war es auch so, dass sie das erst, als der Vorschlag kam, es kam ja erst der Vorschlag von den Münchner Kammerspielen, dass sie so ein Prolog dafür schreibt und erstmal hat sie auch so gemeint, sie weiß nicht genau, was sie daran interessiert und ich glaube, sie würde nie was schreiben, wo sie nicht irgendwie einen Drang hat, was damit auch zu erzählen. Und dann hat sie eben über diese Hierarchien dann eben doch ihren Zugang gefunden dazu. Und ich habe sie erlebt als jemand, also sie ist sich ihrer unsicheren Position sehr bewusst, hier in Deutschland als israelische Jüdin. In ihrem Herkunftsland ist Krieg und auch hier schärft sich das politische Klima zu. Und ihre Folgerung daraus ist aber eben nicht, sich möglichst ruhig und unauffällig zu verhalten, sondern irgendwie erst recht ihre Stimme zu erheben, eben auch für die, die noch viel ja, marginalisierter oder schwächer sind als sie selbst. Und sie hat auch in dem Gespräch so einen Satz gesagt, der so mir so hängen geblieben ist, nämlich wir haben genug Leute, die nur für sich selbst kämpfen. Und ja, das hat mich einfach sehr beeindruckt, wie sie so unermüdlich immer nach Worten sucht und den Dialog sucht und nicht klein beigibt. Und sie hat da ja auch einfach recht. Also wir dürfen uns jetzt nicht rausdrängen lassen aus dem Diskurs.
Ich hatte auch das Gefühl, dass vielleicht habe ich das zwischen den Zeilen gelesen, so ein, ich muss so viel erreichen, solange ich hier quasi ohne Probleme arbeiten kann. Vielleicht ein bisschen düsterer Gedanke, aber habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen Antriebsfeder ist, oder?
Ja, also sie ist, ja, obwohl sie sich eben dem allen bewusst ist, trotzdem aber eben eine sehr, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber sie resigniert nicht, sondern sie sagt, okay, es gibt noch die Orte, die hören wollen, was ich zu sagen habe. Und solange das so ist, werde ich das auch weitermachen.
Es werden große Fragen verhandelt, das hast du jetzt schon angedeutet, sowohl in dieser Nora-Adaption von Sivan Benyishai und demnach auch in eurem Gespräch. Es geht auch so ein bisschen jetzt gerade in diesem Nora-Stück darum, über wen der Feminismus spricht, über die Frage, ob Marginalisierung einen Menschen gleich zur Aktivistin macht. Das sagt sie auch an einer Stelle, naja, bloß weil ich rassifiziert werde, muss ich ja nicht gleich auf Demos gehen. Und auch diese Frage von weißem Feminismus, also Frauen, die zwar für Gleichberechtigung für sich selber kämpfen, aber irgendwie nicht für alle sozusagen. Genau, wie hast du diese herausfordernden Themen wahrgenommen? Wie schaut sie da drauf?
da ist mir tatsächlich auch noch mal so einiges auf eine andere Art noch mal bewusst geworden. Eben dieses, natürlich ist nicht jede marginalisierte Person politisch aktiv und ein Kämpferin. Und natürlich ist auch nicht jede Frau eine Feministin. Ja, was man natürlich auch schon daran merkt, wie viele Frauen zum Beispiel Trump gewählt haben, was ja eigentlich jetzt in keinster Weise mit irgendwelchen feministischen Interessen vereinbar ist. Natürlich ist auch jetzt, wenn wir noch mal kurz konkret auf Nora gehen, nicht jede Frau, die ihren Mann verlässt, eine Feministin. Und vielleicht ist Nora auch gar keine Feministin, sondern nur, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber eine Egoistin. Und vielleicht geht es nur um ihre eigene kleine Selbstverwirklichung und sie kämpft nicht für eine umfassende Gleichberechtigung. Also das ist so ein bisschen Sivan Ben-Yishais-Blick auch, der auch eben darauf geht, dass Feminismus ja auch nicht per se eine inklusive Bewegung unbedingt immer war. Also da wurden ja lange nicht nur Männer ausgeschlossen, sondern auch zum Beispiel Transfrauen oder sehr viele Gruppen, die gar nicht so beachtet wurden erstmal. Und ihr Blick ist da eben viel umfassender und dass man eben sehr, jetzt was den Feminismus angeht, aber auch insgesamt sehr umfassender auf Ungerechtigkeit schauen sollte und nicht nur immer die eigene Perspektive im Blick haben sollte.
Auf jeden Fall eine Bereicherung. Ich würde zum Schluss gerne noch eine persönliche oder persönlich angehauchte Frage stellen. Nach diesem Gespräch, was du ja als sehr herzlich beschrieben hast, hast du da jetzt einen anderen Blick auf die Stücke von ihr, die du jetzt schon gesehen hattest, die du vielleicht auch gelesen hast?
Ja, ich glaube schon, dass ich jetzt einiges besser verstehe, auch was ihre Härte angeht. Also teilweise sind ja die Stücke auch ziemlich radikal. Also zum Beispiel gibt es noch einen Text, der heißt »Like Lovers Do, Memoiren der Medusa«. Das habe ich vor ein paar Jahren auch hier an den Kammerspielen gesehen und da geht sie von Medusa aus, die eigentlich ja alle nur kennen als so ein schreckliches Ungeheuer und warum sie dieses Ungeheuer ist, wird eher selten erzählt, nämlich weil sie wurde von Poseidon vergewaltigt und Pallas Athene war dann irgendwie eifersüchtig und hat sie in dieses Monster verwandelt und sie nimmt jetzt eben diese Urerzählung von, ja, man kann ja sagen, eigentlich Victim Blaming und beschäftigt sich ausgehend davon mit sexualisierter Gewalt in all ihren Formen. Und das ist sehr, sehr heftig, aber halt auch nötig, was sie da erzählt. Und ich habe jetzt tatsächlich auch nochmal neue Lust, mir diese Texte nochmal vor dem Hintergrund, sie jetzt als Person und als so eine auch positive Person kennengelernt zu haben, noch mal genauer anzuschauen. Weil, also manchmal ist es ja gerade im Theater immer noch so ein bisschen, wenn es um Feminismus geht, dieser, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig, dieser Ibsen-Feminismus. Also das genügt, dass eine Frau irgendwie gegen ihren Mann aufbegehrt und jetzt nicht klagelos die ganze Care-Arbeit macht oder so. Das ist dann schon Feminismus, aber das eigentlich ja, da noch viel mehr dahinter ist oder noch viel mehr gemacht werden muss, das wird halt oft so ein bisschen vergessen.
Das finde ich auch, es lohnt sich auf jeden Fall reinzulesen. Es müsste auch auf unserer Website die-deutsche-buene.de eine Besprechung von Like Lovers Do geben, weil das ist als Buch im Surkamp Verlag erschienen. Das kann sich also jeder kaufen. An dieser Stelle so eine kleine Empfehlung. Vielen Dank, Anne, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Wir kommen langsam zum Schluss und dafür ist Martina jetzt wieder bei mir. Ich habe den Schwerpunkt gelesen und bei dem Teil über Komponistinnen, über den wir vorhin schon kurz geredet haben, habe ich sofort Spotify geöffnet und Musik angehört. Auch das Album vom Boulanger-Trio, mit dem Andreas gesprochen hat, habe ich gleich gestartet, weil ich zwar die Skepsis gegenüber Quoten verstehe, mich aber auch immer freue, großartige Komponistinnen zu entdecken. Welche Überraschungsmomente hattest du denn beim Lesen des Schwerpunkts? Du hast, glaube ich, keinen eigenen Text geschrieben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Du bist quasi ganz unvoreingenommen rangegangen. Hattest du auch so schöne Momente?
Ich war in der Planung dabei und ich habe mich auf jeden Fall sehr über den Komponistinnen-Text gefreut und auf ihn gefreut. Und mir ist aber insgesamt aufgefallen, wie schwer es ist, so ein Thema auf wenigen Seiten unterzubringen und dass man sich halt einfach da eine bestimmte Perspektive, einen bestimmten Aspekt irgendwie raussuchen muss, über den man überhaupt berichten kann. Ja, das betrifft auch immer ja unsere Schwerpunktbesprechungen, bei denen wir halt überlegen, welchen Teilbereich von einem großen Überthema wir jetzt irgendwie uns herauspicken und über den wir berichten wollen. Hier eben Feminismus auf der Bühne und man könnte ja noch viel, viel weiter gehen, über die Belegschaft zum Beispiel an Theatern sprechen, über den Gender Pay Gap und so weiter. Aber jetzt ja, um nochmal drauf zurückzukommen, beim Komponistinnenartikel hätte ich es zum Beispiel super schön gefunden oder da hat mich einfach so neugierig gemacht, noch mehr über die zu erfahren. Ich finde, jeder kurze Text hätte ein Porträt verdient gehabt über eine dieser Frauen. Genau, aber das war der sich so am meisten bei mir festgesetzt hat.
Ja, bei mir auch, wie gesagt. Deswegen habe ich auch sofort angemacht und so, gleich nochmal reinhören. Ah, ja, interessant.
Ja.
Genau, über Innocence an der Semperoper Dresden. Hatte ich auch vorher schon was gelesen, weil ja, ich wohne halt in Sachsen, da ist das ja nicht so weit weg. Mhm. Genau, deswegen hatte ich sie schon so ein bisschen auf dem Schirm. Und Ethel Smyth hatte ja auch gerade, ich glaube, das kommt auch kurz vor, da wurde ein Stück von ihr in Meiningen wieder auf die Bühne gebracht.
Ja, genau, The Wreckers.
Genau, Wreckers hatte ich auch gelesen. Sieht auch super spannend aus. Man merkt es auch in den Spielplänen, dass das langsam so ein bisschen Früchte trägt, dass man sich dafür so einsetzt, da das zu korrigieren.
Genau, ja. Also Musikempfehlungen gehen raus an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt zur letzten und schwierigsten Frage. Der Schwerpunkt im Heft, gerade mit den zahlreichen Kurzkritiken, will auch eine Bestandsaufnahme sein. Also wo stehen wir, wie gut ist der Feminismus verankert und wie viel muss noch passieren? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich selber will darauf gar nicht so richtig antworten. Und ich weiß es gar nicht, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also was ich mir auf jeden Fall denke, ist, dass das Label manchmal, glaube ich, ein bisschen schwieriger ist als der Inhalt. Weil Feminismus klingt immer so schwer und so theorielastig und so, wir haben es am Anfang schon kurz gesagt, so ein bisschen kämpferisch, was alles total cool ist und hilfreich. Aber es wird, glaube ich, dem, was auf der Bühne passiert, gar nicht so gerecht, weil das ist dann doch auch irgendwie sinnlich oder spaßig oder witzig oder unterhaltend, natürlich auch klug. Ich will das jetzt gar nicht, das muss ich ja überhaupt nicht ausschließen, aber genau, also da passiert dann viel mehr als einfach bloß dieses Gedankengebäude. Und das finde ich schön. Das zeigt auch, dass man vielleicht nicht mehr so grundsätzlich anfangen muss. Ist so mein Eindruck, wie man jetzt vielleicht vor 20 Jahren erstmal jetzt irgendwie so, jetzt machen wir hier ein feministisches Konzept und was wird das wohl? Sondern man kann inzwischen schon so ein bisschen mehr voraussetzen und dann halt auch ein bisschen freier damit umgehen, ein bisschen mehr damit spielen und dann hat man auch viel mehr Möglichkeiten und erreicht vielleicht auch wieder andere Menschen. Aber das ist jetzt einfach so ins Blaue reingeplappert. Was ist denn deine Antwort auf die Frage?
Ja, das ist natürlich eine fiese Frage, die du da stellst.
Ich stelle immer nur die fiesen Fragen.
Aber wie du schon sagst, ich glaube, es ist eine Betrachtungsweise oder es kommt eben darauf an, wie man Feminismus, was man damit assoziiert, was man darunter versteht, aber dass wir das auch immer wieder halt für uns selber neu auflegen und mit neuen Bedeutungen besetzen, dass sich diese Bedeutung eben auch wandeln kann. Und wie wir sehen, Feminismus ist ein fester Bestandteil von Spielplänen und das schon sehr, sehr lange. Und Feminismus ist einfach nicht gleich Feminismus, sondern es gibt eine Veränderung in ästhetischen Betrachtungsweisen zum Beispiel. Deswegen machen wir das ja auch immer wieder, um einen neuen Stand zu spiegeln, um auf neue Strömungen hinzuweisen, um vielleicht ergründen zu können, worum es denn jetzt geht bei diesem aktuellen Stand eben. Und dass es eben immer wieder so explizit zum Thema gemacht wird, beweist ja eben auch die Notwendigkeit. Davon spricht ja auch Sivan Ben-Yishai, die Dramatikerin, die wir im Schwerpunkt im Interview hatten. Und wenn die weiterhin besteht, dann gibt es ja auch weiterhin die Notwendigkeit, darüber zu sprechen und zu berichten. So. Übrigens fände ich es aber auch mal super spannend, wenn wir einen Schwerpunkt über männliche Rollenbilder machen auf der Bühne und wie die sich zum Beispiel verändern. Maskulinismus ist ja zum Beispiel gerade ein sehr brisantes Thema. Netflix hat da mit der Miniserie Adolescence schon nachgezogen, wo es um die Radikalisierung von einem Teenager durch Social Media geht. Und im Theater gibt es auch solche Ansätze, zum Beispiel am FFT in Düsseldorf. Da gibt es Themen wie zum Beispiel, welchen gefährlichen Einfluss TikTok auf junge Männer und ihr Selbstbild hat und so weiter, also auf Männlichkeit. Ja, also ich glaube, wir müssen da irgendwie versuchen, in der Breite zu denken und aufzupassen, welches Frauen- und Männerbild wir insgesamt weitervermitteln. Also was eigentlich Weiblichkeit und Männlichkeit überhaupt bedeutet und welche Konsequenzen dann eben auch sozial konstruierte Rollenzuschreibungen haben können. Also wie soll ich sagen, es geht ja in Stückbeschreibungen darum, den Figuren eine Stimme zu geben, die bisher eher so übersehen worden sind. Und es geht irgendwie auch darum, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen und darauf aufmerksam zu machen, welche Perspektive wir seit Jahrzehnten erzählt bekommen und wie die sich so eingeschweißt hat. Und ja, ich würde sagen, im Theater ist eigentlich der perfekte Ort dafür. Ist ja auch das Schöne, dass man da irgendwie reingehen kann und dann vielleicht was fühlt, was versteht, was vorher noch nicht so in einem gewesen ist.
Das stimmt, dafür ist Theater immer gut. Unterstütze die Idee mit den Männlichkeitsbildern. Ich habe einen kleinen Sohn, Sternchen, sage ich jetzt mal. Und da würde mich das schon auch mal interessieren, wie ich damit umgehen soll, was für Männlichkeitsbilder ich da vermittle. Also insofern bin ich da auf jeden Fall auch persönlich sehr interessiert. Wir starten hier schon mal eine kleine Mini-Petition. 2 Stimmen gibt es schon mal. Das Thema wird uns nämlich auch weiter begleiten. Das liegt in der Natur der Sache, so wie Martina es gerade schon gesagt hat, es passiert halt einfach so viel und deswegen wird es uns direkt oder indirekt immer wieder beschäftigen, denn wir wollen auch weiterhin spannende TheatermacherInnen vorstellen und neue Perspektiven präsentieren und damit Sie das nicht verpassen, schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Website die-deutsche-buine.de, da gibt es regelmäßig aktuelle Kritiken, also am besten immer am Montag drauf schauen, da ist dann immer sehr viel drauf und man kann sich natürlich auch das aktuelle und auch alte Hefte, glaube ich, bestellen. Und genau, folgen Sie einfach den Links in den Shownotes und schauen Sie gerne mal vorbei. Und damit verabschiede ich mich. Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.